Hi, bevor es gleich losgeht, ein paar Infos. Dieser Beitrag entstand während eines Workshops an der PH in Freiburg. Wir haben innerhalb von 3 Tagen ein Thema gefunden, die Leute interviewt und dann getextet und geschnitten. Die Leute, die wir interviewt haben und deren Stimmen ihr hier hören werdet, sind
Christina Schmidt, sie ist Korrespondentin beim Bayerischen Rundfunk, und Valentin Schleifenbaum, er ist Jurist bei der LFK, der Landesmedienanstalt in Baden-Württemberg.
Und jetzt geht's los. Massenmedien oder Medienmasse? Journalismus im Wandel. Früher war alles anders. Meine Mutter erzählt mir manchmal, wie das war. Meine Mutter kommt aus dem Schwarzwald, aus einem kleinen Dorf, das heißt Nussbach, und dort gibt und gab es nicht viel. Eine Kirche, eine Bäckerei, ein Gasthaus. Alles war übersichtlich. Man kannte sich, man wusste viel voneinander. Man wusste zum Beispiel vom Metzger Hans, dass er ein Sozi war. Der Rektor war CDUler und der Apotheker neoliberal. Die Rollen waren klar, es war einfach und jeder wusste, wo er stand. Genauso war es dann auch klar, dass der Sozi im Dorfladen den Spiegel, wenn er es sich leisten konnte, kaufte, der CDU-Rektor kaufte den Schwarzwälder Boten und der Apotheker die Wirtschaftswoche. Es gab wenige Medien und die Positionierungen waren einfach klarer.
Vor 20 Jahren war es wahrscheinlich so, dass die Tageszeitungen einfach einen viel höheren Stellenwert hatten. In den Anfang der 80er Jahre hatten wir zum Beispiel auch noch nur das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Mit seinen 3 Programmen typischerweise, so bin ich in meinen ersten Kindheitsjahren auch noch aufgewachsen. Da haben wir so richtig starke Gatekeeper.
Gatekeeper, das sind Leute, die entscheiden, das sind meist Journalisten und Redaktionen, was in der großen Öffentlichkeit thematisiert wird.
Und das hat sich eben in den letzten Jahren, in den letzten 10 Jahren fundamental verändert, dadurch, dass die Informationsprozesse sich immer stärker ins Internet verlagern.
Das Dorf wurde zur Stadt. Und aus den übersichtlichen Massenmedien wurde eine unübersichtliche Medienmasse. Heute gibt es Telegram, Facebook, Instagram, YouTube und vieles mehr. Neben den alten Medien. Statt dem Weg zum Dorfladen mit den Zeitungen im Regal locken sich der Sozi, der Rektor und der Apotheker heute andauernd und überall in den digitalen Medienbasar ein.
Das Dorf wurde zur Stadt. Diese mediale Urbanisierung ist der Wandel, den wir meinen. Das bedeutet, dass die Welt, in der wir jetzt leben, wie eine Stadt schneller, dynamischer, aber auch unübersichtlicher geworden ist und teilweise auch gefährlicher. Aber zuerst müssen wir das Dorf beschreiben, bevor wir die Stadt anschauen. Journalisten und Journalistinnen hatten und haben eine wichtige Rolle. Aufklärung, die 4. Gewalt im Staat und auch die Meinungsbildung in unserer Gesellschaft. Und das ist bedeutend. Wenn aber Journalisten und Journalistinnen so viel Einfluss und eine so große Rolle spielen, dann muss es Kontrollinstanzen geben.
Seit jeher im professionellen Pressebereich, da haben wir den Pressekodex und auch so eine Art, so eine Aufsicht durch den Presserat.
Das sagt Valentin Schleifenbaum von der Landesmedienanstalt in Baden-Württemberg. Der Pressekodex ist eine Richtlinie für die Presse. Das umfasst dann so Dinge wie Menschenwürde achten, Opferschutz, Trennung von Werbung und Redaktion. Der Pressekodex schreibt an erster Stelle die Achtung der Wahrheit. Die Presse hat sich selbst eine Kontrollinstanz geschaffen. Das hätte sie nicht machen müssen. Denn der Pressekodex ist eben nur ein Kodex, also eine Richtlinie, bei der eigentlich gar nicht viel passiert, wenn man sie nicht beachtet. Das ist alles freiwillig, aber es zeigt, Journalisten und Journalistinnen wissen selbst, wie wichtig ihre Arbeit ist und dass sie missbraucht werden kann. Und genau deshalb gibt es den Presserat und den Pressekodex. Die Arbeit der Journalistinnen und Journalisten ist natürlich nicht günstig. Es ist teuer, gründlich und aufwendig zu recherchieren, Missstände aufzudecken, investigativ zu sein. In der Vergangenheit hat man dafür selbstverständlich gezahlt. Die Tageszeitung beim Kiosk, das Abonnement bei der Wochenzeitschrift oder eben die Rundfunkgebühren. Das alles soll unabhängigen, guten Journalismus möglich machen. Und das ist auch heute noch genauso wichtig wie damals, zumindest bei den klassischen Medien. Das sagt auch Christina Schmidt vom Bayerischen Rundfunk.
Bei uns geht Recherche und Qualität vor der Schnelligkeit. Das wird betont und das ist uns auch ganz wichtig. Ich veröffentliche nicht einfach die dpa-Meldung und füge noch ein paar Infos dazu, sondern ich recherchiere das nochmal. Also ich rufe nochmal die Quellen an und versuche vielleicht noch andere zu finden. Nur weil es gewünscht ist und weil man es schnell haben möchte, heißt das noch lange nicht, dass es schnell da sein kann.
Man kann das Ganze auch Qualitätsjournalismus nennen. Wir haben in den klassischen Medien ausgebildete Journalisten und Journalistinnen, die durch meist gute Recherchen ihre Rolle als vierte Gewalt, also neben der Judikative, der Legislative und der Exekutive, ein weiteres Organ bilden, das dafür sorgt, dass sie der Gesellschaft und der Politik auf die Finger schauen. Sie bestimmen den öffentlichen Diskurs. Das kann aber auch schlecht sein. Denn sie entscheiden, was wir hören, was wir lesen und worüber wir mit anderen sprechen. Das nennt man Gatekeeping. Darunter versteht Valentin Schleifenbaum von der Landesmedienanstalt.
Eine Redaktion, die irgendwo sitzt und ein Printmedium, eine Tageszeitung rausbringt, da sitzt eine Redaktion dran und überlegt genau, was findet jetzt Eingang hier in unsere Nachrichtenwelt und was nicht. Was wird rausgefiltert?
Und dieser Filter ist irgendwie undemokratisch. Wer entscheidet, was wir lesen, hören oder sehen? Wer gibt den Medien das Recht zu entscheiden, was wichtig ist und was nicht? Man sollte doch mitbestimmen können, was wichtig ist und was nicht. Im Dorf kann man sich das dann so vorstellen. Das Dorf hat eine Grenze oder ein Tor und vor dem Tor steht der Torwächter, also der Gatekeeper. Der entscheidet, wer ins Dorf darf und wer nicht. Und vielleicht ist es ein guter Torwächter, der findet, dass alle Menschen es irgendwie verdient haben, im Dorf zu leben oder zumindest es zu besuchen. Oder er mag manche Menschen nicht und versperrt ihnen den Zugang. Das hat sich jetzt alles geändert. Die Stadt, in der wir jetzt leben, ist offen. Jeder darf kommen und gehen, wann er oder sie möchte. Das Dorf, das wir uns jetzt etwas genauer angeschaut haben, das gibt es noch. Die klassischen Medien, sie existieren weiter. Aber drumherum hat sich eine Stadt gebildet. Das Dorf ist jetzt die Stadtmitte, in der sich die meisten aufhalten. Aber drumherum gibt es zahlreiche Viertel, die anders gebaut wurden. Teilweise ist es gefährlich, sich dort aufzuhalten. Teilweise sind die Viertel so unterschiedlich voneinander, dass die Bewohner noch nicht im jeweils anderen Viertel waren.
1997 fängt das Dorf an zu wachsen. Die ersten Social-Media-Kanäle gehen online. 2004 baut Facebook sein Viertel, 2005 kommt YouTube in die Stadt und dann 2010 Instagram. Ein deutlicher Umbau des beschaulichen Dorfs in eine unübersichtliche Großstadt. Ein deutlicher Einschnitt in die mediale Welt, der einen großen Wandel in der Welt des Journalismus erzeugt. Jeder und jede kann plötzlich sein Wissen an die breite Öffentlichkeit bringen. Ein Meilenstein in der Demokratie, denn wir alle haben heute eine Plattform, auf der wir anonym oder nicht anonym unsere Meinung äußern können. Demokratischer Diskurs und Meinungsfreiheit sind somit so stark wie noch nie.
Alle, die sich da eben äußern und was publizieren, sollen die Freiheit haben, dass sie das ohne eine Aufsichtsbehörde, die quasi vorher grünes Licht geben muss über irgendeine Schlagzeile oder einen Artikel, dass das alles frei publiziert werden darf. Und es ist geradezu sinnstiftend für unsere Demokratie, weil damit einhergeht, nur wenn der Gedanke auch geäußert werden kann, auch in einem Pressemedium seinen Platz finden kann, dann kann sich die Bevölkerung auch eine Meinung bilden. Also Pressefreiheit geht mit der Meinungsfreiheit Hand in Hand, schützt da insbesondere die Art von Tätigkeit, die eben Pressevorlage für die typisch ist.
Die Grenze zur Stadt ist offen, aber unbewacht. Denn gleichzeitig erschaffen die Medien nicht nur einen Raum für demokratischen Diskurs, sondern auch einen für Fake News, Hate Speech und Radikalisierung. Es kann sowohl Fachwissen als auch Falschwissen verbreitet werden. Früher konnten nur die Massenmedien ein großes Publikum erreichen. Heute kann der Hansi aus dem Dorf und alle anderen, die einen Zugang zum Internet haben, ihre Meinung im großen Stile äußern. Und einen Internetzugang haben allein in Deutschland nach einer Studie vom ARD und ZDF rund 3/4 der Deutschen. Millionen Menschen allein in Deutschland können jederzeit ihre Gedanken in die Welt twittern. Kontrolle gibt es nicht. Die Massenmedien von früher hatten, wie eben vorhin schon gehört, noch eine Redaktion, die entschieden und gefiltert hat, was veröffentlicht wird. Diesen professionellen Journalismus von damals gibt es natürlich auch heute noch. Daneben gibt es aber die riesige Medienmasse, die immer größer und unübersichtlicher wird und die damit auch unkontrolliert Informationen an die Öffentlichkeit bringt. Während also früher noch die Gatekeeper entschieden, welche Informationen die breite Öffentlichkeit erreichen, kann heute erstmal jeder und jede seine Gedanken in die Welt blasen. Über Facebook, Twitter oder Instagram. Möglichkeiten gibt es ausreichend. Das ist ja gar nicht mal so schlecht, sondern was Gutes. Problem ist nur, die Algorithmen. Sie entscheiden dann, was welche mediale Aufmerksamkeit bekommt. Sie entscheiden, welche Infos sich verbreiten, egal ob gut recherchiert oder nicht. Man könnte sie ein bisschen mit den Gatekeepern von damals vergleichen. Ein bisschen nur, weil die Interessen anders sind. Die Algorithmen der Social-Media-Konzerne sind aber darauf ausgelegt, mir eine Lieblingsmischung zu servieren. Als Beispiel, der Metzger Hans möchte, natürlich ganz stereotyp gesagt, Autos, Currywurst und Fußball. Heute würde er immer nur die Bilder auf seinem Insta-Feed anklicken oder Telegram-Kanälen beitreten, die ihn interessieren oder seine Meinung bestärken. Weil, fühlt sich ja toll an. Dem dran sitzt der Algorithmus und beobachtet ihn und sammelt und sammelt. Was klickt er an? Was schaut er wie lange an? Was liked er? Was drückt er direkt weg? Und daraus macht der Algorithmus dann Hansis Lieblingsmischung. Nur mit Themen, die er spannend findet. Plötzlich sind es nicht mehr nur einzelne Beiträge, die er spannend findet, sondern alle. Alle, aber nur, weil sie auf ihn zugeschnitten sind und ihn in seiner Meinung bestärken. Ziel der Algorithmen sozialer Netzwerke ist also, uns möglichst lange an der Stange zu halten und dabei möglichst viele Klicks zu schaffen. Dieser Vorgang zeigt eine große Gefahr für unsere Gesellschaft. Durch die Algorithmen bewegt sich jeder nur noch in seiner Bubble, in seinem eigenen Stadtviertel. Eine Filterblase, die uns nur noch anzeigt, was wir sehen wollen. Interessiert mich Politik nicht, wird mir auch nichts dazu angezeigt. Das zeigt sich ja momentan auch bei den Verschwörungsgläubigen.
Dass wir auch eine Radikalisierung feststellen können. Ich glaube, das sind auch teilweise Online-Mechanismen. Das sind jetzt noch zwei weitere Begriffe, die auch so Buzzwords geworden sind für diese Diskussion, und zwar Filterblasen und Echokammern. Also wenn ich meine Informationen aus einer Telegram-Gruppe vor allem heraushole, die sich nur thematisch mit einem, ja, um einen Themenkreis dreht und wo nur Mitglieder posten, die auch der gleichen Auffassung sind, dann, wenn man in so eine Bubble reinkommt und denkt dann, aha, alle sind ja hier der gleichen Meinung, hat man den Eindruck, die gesamte Gesellschaft ist dieser Auffassung. Da vermischen sich dann auch Fakten und Meinungen. Wenn das meine journalistische Quelle ist, dann ist natürlich, kann man das ja beobachten, wie innerhalb von wenigen Monaten Menschen, die da sich reinklicken, auf einmal total radikalisiert wieder rauskommen und auf irgendwelchen Demos sind und Lügenpresse schreien.
Das alles kann Social Media mit uns machen und ist auch ein Teil dieses medialen Wandels. Und dieser mediale Wandel macht auch Druck auf den professionellen Journalismus. Der Metzger Hans muss nicht mehr zum Dorfladen gehen, um sich für 3,50 Euro eine Zeitung zu kaufen, um mitzubekommen, was in der Welt passiert. Er kann immer und überall auf sein Handy schauen, googeln und erfährt alles, was er wissen und hören will. Und das Sahnehäubchen darauf? Er muss nicht mal was dafür zahlen und bekommt es schneller und aktueller als jede Tageszeitung.
Was wir feststellen, ist, dass die Bezahlmodelle nicht mehr funktionieren. Das heißt, wenn die Nachrichten sowieso alle online auf allen möglichen Plattformen sind, dann schwindet die Lust, dass man zum Kiosk geht und sich für 3,60 Euro eine Tageszeitung kauft, wenn man sich denkt, ich habe doch eh alles viel aktueller und schneller schon online. Das ist aber natürlich nicht ganz zu Ende gedacht, weil wenn alle nur noch Gratismedien konsumieren und sich daraus informieren, dann ist es unmöglich, das zu refinanzieren. Und dadurch haben die Verlage momentan einfach ein riesengroßes Problem. Und das führt dazu, dass wir eben mehr Bilderstrecken und mehr schlecht überprüfte Beiträge online finden, mehr Dinge, die Klicks generieren und weniger sorgsam arbeitende Redaktionsteams, weil es sich einfach nicht mehr geleistet werden kann.
So erhöht sich vor allem der finanzielle Druck auf die Journalistinnen und Journalisten, weil Social Media oder die neuen Medien zu einer großen Konkurrenz werden. Natürlich ist für ausgebildete Journalisten und Journalistinnen die Qualität noch weitaus bedeutender als die Schnelligkeit. Das wissen wir schon. Die gut aufbereiteten Informationen gehen aber in der Medienmasse unter. Es gilt Medienmasse statt Massenmedien.
Es gibt immer weniger Tageszeitungen, die eine Redaktion nach der anderen macht dicht oder wird irgendwie zusammengelegt. Und auch gerade im Stuttgarter Medienbereich auch gerade wieder vorgefallen. Und das wird sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch weiter fortsetzen. Insofern kann man sagen, ja, wir haben eine handfeste Journalismuskrise, die vor allem mit den Bezahlmodellen zusammenhängt, weil auch die Bereitschaft, hinter die Paywall zu schauen und dafür eben monatlich was zu zahlen, würde ich sagen, eher gering ausgeprägt ist.
Wir leben schon lange nicht mehr im medialen Dorf. Wir leben in der medialen Stadt. Eine Stadt ist toll, sie ist lebendig, sie ist vielfältig, sie ist bunt, offen und es ist immer was los. Aber es wurde auch größer, unübersichtlicher, lauter, schneller und eben gefährlicher. Das ist ein Problem. Manche Stadtviertel sind unkontrolliert und schotten sich ab. Das wiederum ist gefährlich für unsere Demokratie. Was wir brauchen, sind Stadtplaner, die sich zur Aufgabe machen, den Großstadttrubel zu ordnen, die Stadtteile zusammenzubringen und für klare Sicht zu sorgen. Das bedeutet, die Medienwelt braucht mehr Kontrolle, mehr Austausch und klare Richtlinien, die die Demokratie schützen und stärken.
Das war ein Podcast von Peter Ruch und Andrea Engler.
Skript: Andrea Engler und Peter Ruch. Musik: Peter Ruch. Schnitt und Produktion: Andrea Engler und Peter Ruch.
Ein Podcast der PH Freiburg.